Ich lese uns noch den Predigttext aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich heute zu euch sprechen darf. Vielen Dank für die Schriftlesung. Der Paulus schreibt seinen Brief an die Epheser und er leitet damit ein, dass er seinen Gott, seinen Herr und Schöpfer lobpreist für das, was er in Christus an alle Gläubige getan hat. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von vor 4 oder 5 Wochen vom Miguel. Er hat diesen Einleitungstext gehabt, der dem heutigen Predigttext direkt vorangeht. Und er hat es als die 7 Liebesgeschenke aufgezählt, die, ja, Christus an uns getan hat. Und es gibt dort ein ganz persönlicher Vers von dem Paulus noch an die Epheser und den möchte ich nochmal lesen. Das war der Vers 13. In ihm, also in Christus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das unser Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Paulus, der war Zeuge von dem, was hier passiert ist. Und zwar auf seiner 3. Missionsreise hat er einen längeren Aufenthalt in Ephesus gehabt. Und er durfte erleben, wie der Heilige Geist auf die Gläubige dort ausgeschüttet wurde. Und anschließend an seine einleitenden Worte, der Lobpreis Gottes für die Erlösung für die Gläubige, die sie in Christus haben, und dass er das an den Epheser live miterleben durfte, kommt er nun zu dem heutigen Predigttext. Und deswegen setzt er auch ein mit dem Wort darum. Aufgrund von dem, was er vorher geschrieben hat, kommt er zu seinen weiteren Ausführungen. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch. Er hat Grund zu danken. Er sagt, dass er betet, dass er seinen Dank für das, was Gott in der Epheser, in alle Gläubige und auch in den Epheser gewirkt hat, dass ihm das Grund zum Dank ist. Der Paulus schreibt den Brief weit entfernt von der Gemeinde in Ephesus. Er sitzt im Gefängnis, aber er hat gehört, wie es um die Gemeinde dort steht. Er hat gehört von dem Glauben bei ihnen an den Herrn Jesus und von ihrer Liebe zu der Heiligen, zu ihren Mitbrüdern, zu den Geschwistern. Er hat davon gehört, dass ihr Glaube Früchte trägt. Sie sind seit der Zeit, als Paulus dort war und weitergereist ist, gewachsen in ihrem Glaube. Später, im Vers 19, haben wir es noch davon. Die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Christus hat in ihnen gewirkt. Sie sind in ihrem Glaube gewachsen. Und er dankt Gott, weil er weiß, das ist keine Eigenleistung von der Epheser. Deswegen schreibt er im 2. Kapitel später noch, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Auch das war am Sonntag vor 2 Wochen zentrales Thema in der Predigt vom Jack in Römer 3. Und außer dem Glaube, der wachsen durfte, schreibt er noch, er hört von ihrer Liebe zu alle Heiligen. Die Liebe untereinander in der Gemeinde ist ein ganz zentrales Merkmal, woran man Gläubige erkennen kann. Bruderliebe ist Erkennungszeichen für Christus. Im Johannesevangelium hat Jesus gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, und weil er das erfahren durfte und weil er jetzt davon hört, preist er Gott und lobt ihn und dankt ihm. Und er tut das nicht nur einmal, sondern unaufhörlich. Er schreibt, ich höre nicht auf zu danken für euch. Er dankt Gott und er ist beständig in seinem Gebet. Das ist ihm aber nicht nur Anlass zum Dank, sondern er hat auch Anlass, Fürbitte zu tun für die Epheser. Deswegen lesen wir weiter. Und ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Er tut Fürbitte für die Epheser. Als Gläubige steht die Epheser und mir in ständiger Abhängigkeit von unserem Gott. Zum Glaube zu kommen, ist erst der Anfang. Es ist der Anfang von einem guten Werk, aber das Werk wächst und es kommt irgendwann zur Vollendung. Und als Gläubige leben wir in ständiger Abhängigkeit von unserem Gott. Denkt an die Worte Jesu, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Als Gläubige sind wir aufgerufen, weiter zu wachsen in unserem Glauben. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Und später, in einem späteren Kapitel im Epheserbrief, schreibt der Paulus noch, lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und weil das notwendig ist, weiter zu wachsen, im Glauben und in Erkenntnis, schließt er seine Fürbitte an den Dank unmittelbar an. Er betet für die Epheser um Erkenntnis. Und was sind die einzelnen Punkte? Was sollen die Epheser erkennen? Sie sollen den Geist der Weisheit und der Offenbarung empfangen, um ihn zu erkennen, um Gott selbst zu erkennen, um Christus zu erkennen. Das ist eine sehr weise Bitte, weil der Mensch von sich aus kann Gott nicht erkennen. Im Korintherbrief schreibt der Paulus, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der Mensch von sich aus ist nicht in der Lage. Er kann ihn allenfalls erahnen. Da muss es eine schöpferische Kraft geben. Es muss eine Art Gotteswesen geben. Denkt an das erste Kapitel vom Römerbrief. Aus der Schöpfung der Welt, wenn man sie mit Vernunft wahrnimmt, kann man seine Werke ersehen. Oder in der Predigt, in der Apostelgeschichte, sagt der Paulus, dass er Gott festgesetzt hat, wie lange die Menschen bestehen sollen und in welche Grenze sie hausen, wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen. Ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Das Suchen, das liegt ganz tief im Menschen drin. Und Gott gibt in seiner Schöpfung auch eine Ahnung, dass es dort etwas geben muss. Aber der natürliche Mensch ist nicht in der Lage, Gott tatsächlich zu finden, ihn tatsächlich zu erkennen. Er hat ein verfinstertes Herz, wie es in der Bibel heißt. Ich möchte lesen, Römer 1, Vers 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen, ihren in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das ist der Zustand vom natürlichen Menschen, der ohne Christus ist. Denkt mal an die Begebenheit auf der ersten Missionsreise von Paulus in Lystra. Er verbringt dort ein Wunder. Er predigt das Evangelium, verbringt ein Wunder, heilt einen Mann. Und was machen die Menschen? Sie erkennen in ihm Zeus und seinen Begleiter, den Götterbote Hermes. Und sie wollen ihn anbeten und ihm opfern. Der Mensch ohne Christus kann das, was er sieht, was er wahrnimmt, nicht richtig deuten, sondern es muss ihm geschenkt sei. Vielleicht noch ein letztes ganz bekanntes Beispiel, das Pfingstwunder. Was sagen die Leute um den Petrus und seine Apostel rum? Was sagen die? Die sind betrunken. Das, was sie sehen, deutet sie als ein Betrunkensein. Aber nur durch Glaube ist man in der Lage, das Wahrgenommene richtig zu deuten. Hebräer steht: Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Und so auch beim Pfingstwunder. Die Gläubigen, denen es von Christus geschenkt war, die haben tatsächlich erfassen können, was dort passiert war. Der Heilige Geist ist auf die Gläubigen gekommen. Aber wenn du verfinsterte Augen deines Herzens hast, wirst du das nie erkennen, sondern es muss dir geschenkt sein. Und deswegen bittet Paulus um Erkenntnis. Und das in mehrerlei Weise. Seine erste Bitte, ich lese nochmal: Ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, wozu ihn zu erkennen. Ihn, Gott selbst. Der Schöpfer und Erhalter von allem. Ihn zu erkennen, ist der Beginn jeglicher Weisheit und Erkenntnis, die der Mensch überhaupt haben kann. Ihr kennt sicher Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Deswegen ist das auch seine allererste Bitte. Gott möge den Epheser, der Geist der Weisheit und der Offenbarung schenken, um ihn zu erkennen, ihn selbst, Gott. Und das ist grundlegend für alle weitere Erkenntnis, für alle weitere geistliche Erkenntnis, die ein Mensch haben kann. Und ja, so zielert die weitere Bitte um Erkenntnis auf herzensmäßige Erkenntnis ab. Mir lesen, er bittet um erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Wenn ich Gott erkannt habe, wer er ist, dann kann ich weitere Erkenntnis aufbauen. Und er schenkt mir erleuchtete Augen für mein Herz. Und das als dieser Gegensatz zu dem verfinsterten Herz. Erleuchtete Augen des Herzens, ich sehe alles, ich gehe durch den Raum, ich stolper nirgends, ich kann direkt auf mein Ziel zugehen, in Finsternis, ich stoße mich überall, ich werde nicht mal hier raufkommen, ohne über die Stufe zu stolpern. Wenn die Bibel vom Herz spricht, dann meint sie meistens den ganzen Menschen mit seine Emotionen, sein Wille, sein Verstand. Gott möchte nicht, dass mir ihn nur mit nüchternem Wissen versteht, dass mir ein Vers lesen und glaubet, ja, so ist es. Gott möchte, dass mir das mit ganzem Herzen erfasst, dass unser Herz erkennt, was uns das zu sagen hat. In Römer 10 schreibt der Paulus, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Es geht nicht nur um eine Erkenntnis im Sinne von, ich baue Wissen auf, so wie ich Mathematik als Wissen ergreife und verstehe kann, sondern es geht um mein Herz, um mein Innerstes, das, was ich bin, was mich ausmacht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen Es geht um das Herz, dass das Herz nicht im Finster ist, sondern erleuchtete Auge hat. Was soll dieses Herz mit diesem erleuchteten Auge nun erkennen dürfen? Worum bittet Paulus? Damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit des Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Dreierlei soll es erkennen. Die Hoffnung, die in seiner Berufung für die Gläubige steckt, die Herrlichkeit von dem Erbe, das für diese Gläubige bereitliegt, und die Kraft, die in ihnen wirkt, die Gott, die Gläubige, durch seinen Geist gibt. Dreierlei soll er sie erkennen. Hoffnung. Hoffnung wird häufig ausschließlich mit Bezug auf die Zukunft gesehen. Und zukünftige Ereignisse spielen bei dieser Hoffnung, die die Gläubigen haben, auch eine ganz wesentliche Rolle. Worauf hofftet mir? Ihr hofft auf ein ewiges Leben. Wir hoffen auf das Erbe, das uns bereitliegt. Was das Erbe ist, kommen wir gleich noch drauf. Aber die Hoffnung zielt auch auf die Gegenwart ab. In 1. Johannes lesen wir: Meine Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jetzt der entscheidende Satz. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wenn ich die Hoffnung im Herzen trage, später in Ewigkeit mit ihm verbringen zu dürfen, dann hat es auch schon Auswirkungen auf mein heutiges Leben. Gott möchte ein geheiligter Lebenswandel. Und wenn ich die Hoffnung in mir trage und wenn ich diese Hoffnung greife und erfassen kann, dann werde ich auch alles daran setzen, diesem Herr, der mich erlöst und erkauft hat, wohlgefällig zu sein, ein Leben in Heiligung zu führen. Deswegen die Aufforderung im Römer: Seid fröhlich in Hoffnung. Lasst diese Hoffnung auch in eurem Leben hier schon Auswirkungen haben. Reinigt euch und seid fröhlich darin. Seid fröhlich, dass ihr diese Hoffnung habt, und lasst es auch andere spüren. Andere, die diese Hoffnung nicht haben. Weil diese Hoffnung haben nicht alle. Das haben nur die Gläubige. In Epheser 2, Vers 12 lesen wir, dass zu jener Zeit, ich muss mit Vers 11 lesen: Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Es hat eine Änderung in uns Gläubige stattgefunden. Wir haben Hoffnung, eine lebendige, tragfähige Hoffnung. Paulus bittet um Erkenntnis für diese Hoffnung, die in seiner Berufung, die uns getroffen hat, liegt. Und weiter bittet er, dass wir auch den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes, das für uns bereit liegt, erkennen dürfen. Erbe. Was ist ein Erbe? Erbe ist ja, es klingt die rechtswirksame Zuverlässigkeit von einer Verheißung, von etwas Zugesagtem mit. Das Erbe liegt da und Christus verbirgt sich, dass wir das einst in Empfang nehmen dürfen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, was dieses Erbe umfasst, damit wir es auch wertschätzen können. Wir lesen im Vers 14, den ich eingangs nochmal gelesen habe, dass wir den Heiligen Geist als Unterpfand für dieses Erbe bekommen haben. Wir haben schon ein Pfand in der Hand, das uns garantiert, dass wir dieses Erbe auch erhalten werden. Allerdings, wenn wir dieses Erbe nicht kennen, nicht umreißen können, kann es auch wenig Auswirkungen auf uns haben. Und es ist wichtig, dass wir wissen, was das umfasst. Was umfasst dieses Erbe, das der Heilige bereitlegt? ewiges Leben. Jesus sagt, und wer Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Ewiges Leben. Es ist uns Teilhabe an seinem Reich zugesichert. Diejenigen, die ihn lieb haben, werden das Reich erben, lesen wir in Jakobus. Andererseits spricht Gott auch die Warnung aus, dass diejenigen, die ihn nicht lieb haben, und er zählt eine ganze Latte an Personen auf, die nicht teilhaben werden am Reich Gottes. Er beschreibt auch dieses Erbe. In 1. Petrus lest man, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das Trachten unserer Seele wird ein Ende haben. Es wird erfüllt sein und wir werden uns freuen mit unaussprechlicher Freude. Es wird in Herrlichkeit sein. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Paulus betet darum, dass die Epheser das erfassen dürfen, was für Hoffnung in ihnen ist, was für Erbe für sie bereit liegt und welche Kraft in ihnen wirkt. Christus wirkt an uns. Uns ist sein Geist gegeben, dass er an uns wirkt. Es war ein Versprecher von Jesus, dass die Gläubige diesen Geist erhalten werden. Das hat er bei seiner Himmelfahrt nochmal bekräftigt. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Was wirkt diese Kraft in uns? Erkennt mir das überhaupt? Wir haben eingangs betrachtet, dass der natürliche Mensch Gott nicht erkennen kann. Dass er Dinge wahrnimmt, aber dazu geneigt ist, sie falsch im Ursprung zuzuordnen und nicht den lebendigen Gott selbst zu erkennen. Paulus schreibt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, also dass wir das erkennen, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Diese Kraft ist in uns mächtig geworden und wirkt in uns den Glaube, dass wir überhaupt Christus erkennen können und an ihn glauben können. Nicht nur verstandesgemäß erfassen, sondern im Herz, mit erleuchtete Augen des Herzens. Sie wirkt damit was, was der Mensch niemals von alleine schaffen würde. Der Paulus lässt unerwähnt, aber es gibt auch noch andere Kraftwirkungen, die wir in unserem Leben spüren dürfen. Zum Beispiel sagt der Paulus ja oft, er befindet sich im Wettkampf. Er ringt in seinem Dienst, in seiner Evangelisation um die Menschen. Und er ringt in welcher Kraft? In seiner? Nein, er schreibt, er ringt in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Oder in Philipper 2 schreibt er, denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen in uns. So mächtig ist die Kraft, die in jedem von uns, in jedem, der gläubig ist, der das Erlösungswerk von Christus für sich annimmt und sein Kind ist. Manchmal ist es ein bisschen schwer, Dinge zu beobachten, einen vollen Blick zu bekommen, wenn man mit da drin im Geschehen ist. Und das ist in dem Fall so, weil das ist der Kampf in uns. Und deswegen ermöglicht uns der Paulus einen Schritt zurückzutreten und eine andere Kraftwirkung dieser Kraft anzuschauen, um wirklich erfassen zu können, wie groß und wirkmächtig diese Kraft ist. Er sagt nämlich, dieselbe Kraft, die in euch als Gläubige ist, die ist in Christus wirksam worden. Und was hat diese Kraft in Christus gewirkt? Ich lese nochmal in unserem Text. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles. Wow. Die gleiche Kraft, die in mir, in dir als Gläubigem gewirkt hat, die hat Christus auferweckt. Die hat Christus vom Tode zum Leben auferweckt. Sie hat Christus über alle Mächte gesetzt, über alle Reiche im Himmel und auf der Erde. Alles ist ihm untertan. Auch alles, was mir Angst macht. Auch das hat wieder Auswirkungen auf mein Leben heute, wenn ich das erkenne. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er hat alle Mächte überwunden, er ist zum Herrscher über alles gesetzt. Und was macht den Menschen gemeinhin am meisten Angst? Mal mehr, mal weniger, zeitlich verschieden. Dass er durch den Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Sogar dem Tod hat er die Macht genommen. Er ist sogar in diesem Bereich an die Spitze gerückt und hat alles unterworfen. Dazu ist er eingesetzt worden durch diese Kraft, die ihm gegeben war. Und es ist dieselbe Kraft, die auch in uns wirkt, sagt Paulus. Und daran erkennt mir, wie ungemein groß diese Kraft ist. Schaut auf Christus, was er getan hat, in welcher Kraft. Und diese Kraft wirkt auch in uns. Und wie weit Christus diese Gewalte und Mächte übertroffen hat, als er eingesetzt wurde, beschreibt noch ein ganz kleiner Zusatz. Und alles hat er unter seine Füße getan. Es ist nicht ein knappes Ringer gewesen. Das Tor in der 6. Minute der Nachspielzeit. Nein, alles unter seine Füße getan. Da sieht man mal die Relation. Was unter meine Füße ist, da müsste ich genau hinschauen. Um so viel hat Christus alle andere Macht übertroffen, weil seine Kraft in ihm wirkt. Und genau diese Kraft ist uns auch gegeben. Lasst uns ja darüber staunen und uns das bewusst machen. Und so wie Christus über alle Mächte gesetzt ist er auch das Haupt der Gemeinde. Er ist gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Christus, dieser Herrscher über alles, verbindet sich mit seiner Gemeinde zu einem Leib. Ein Leib, das ist ein untrennbares Verbundensein. Wenn mein Kopf zur Tür rausgeht, geht alles mit. Der Kopf geht nicht dahin und der Leib dahin, sondern es ist eine Einheit. Und dieser Herrscher hat sich mit uns, mit seiner Gemeinde, zu dieser Einheit verbunden. Und er hat uns damit auf seine Seite gestellt, auf die Seite des Siegers und des Überwinders. In 1. Johannes 5 lesen wir, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und deswegen schreibt Paulus auch im Korintherbrief, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm haben wir den Sieg, aber nicht aus uns raus. Aus uns raus würdet mir ihn nicht mal erkennen, sondern weil er sich über uns gnädig erbarmt und weil er uns in sein Leib ruft, weil seine Kraft an uns wirkt. Wie wunderbar ist es, diesen Gott und das, was er an uns tut, was er uns verheißen hat, zu erkennen. Und wie logisch ist es, dass ich Gott darum bitte, dass er das an mir wirkt. Aber wie logisch ist doch auch, dass ich mich aktiv danach ausstrecke, dass ich nicht die Erlösung dankend annehme und sage, okay, mir seht uns dann, wenn es Arbeit zugeteilt wird. Nein, es verändert mein Herz. Und mein Herz möchte diesen Gott näher kennenlernen, möchte mehr über ihn erfahren, mehr verstehen und ihn mehr lieben lernen. Und ja, deswegen dürfen wir uns auf deine Verse auch nicht ausruhen, sondern die Bibel formuliert auch einen Anspruch an uns. Auch wir sind aufgerufen, der Erkenntnis Gottes nachzutrachten, im Alter wie im Neuen Testament. In Hosea 6, Vers 3, lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Und am Ende oder später im Epheserbrief schreibt der Paulus noch, lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Ihm ähnlicher werde. Zu ihm hin wachse. Ihm in unserem Leben Raum gebe, um ein Leben in Heiligkeit führen zu können, ihm zu gefallen. Dann möchte ich natürlich danach trachten, ihn auch zu kennen, immer mehr von ihm zu wissen und zu ihm hin zu wachsen. Wie mache ich das im Alltag? Das A und O, ich bete darum. So wie es der Paulus macht. Er formuliert ja, er betet für die Epheser. Er betet, dass ihnen der Geist der Weisheit und Erkenntnis gegeben wird und die erleuchtete Augen des Herzens. Ich möchte darum beten. Ich möchte das Gebet in mein Gebet mit einschließen, dass er an mir wirkt und mir Erkenntnis schenkt. Ich möchte aber auch selber danach trachten und der Erkenntnis nachjagen. Ich möchte in seinem Wort über ihn lesen. Er sagt, wir erkennen ihn in seinem Wort. Er offenbart sich uns in seinem Wort. Hebräerbrief, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das, was Gott geredet und offenbart hat, ist uns niedergeschrieben. Deswegen, ich möchte mein Wort zur Hand nehmen und darin nach ihm suchen und mich von ihm lehren lassen. Und ich möchte auch meine eigenen Gedanken, die mir kommen, immer mit seinem Wort abgleichen. Sind sie richtig oder sind sie falsch? Auch im Hebräerbrief. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Mein Herz denkt viel, meine Gedanken schweifen um sehr viele Themen. Ich habe viele Erkenntnisse und Meinungen, aber ob sie wirklich richtig sind, das kann ich nur im Abgleich mit dem Wort Gottes feststellen. Deswegen, ja, möchte ich mich ihm nahe, möchte in seinem Wort forschen, weil er sich darin offenbart. Darin kann ich Erkenntnis finden. Ja, ich möchte uns am Ende ermutigen mit Worte aus 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Es ist sein Wille für uns und deswegen möchte ich dem nachjagen. Ich möchte ihn um erleuchtete Augen für mein Herz bitten und ich möchte dieser Erkenntnis auch nachjage. Ich möchte mich nicht faul zurücklegen, sondern staunen können über das, was er für mich, für uns Gläubige, getan hat. Ich danke euch fürs Zuhören und ich bete am Ende noch. Jesus Christus, du hast uns teuer erkauft und erlöst, Herr, und dafür möchte ich dir von Herzen danken und ich danke dir, dass du deinem Geist in uns wohnst und ja, dass dieser Geist deine Kinder auch treibt und ich möchte dich bitten, dass du ja, uns jeden Tag mehr Erkenntnis schenkst, Herr, von dir, was dir wohlgefällig ist. Auch für das, wie du bist, wie du über uns Menschen denkst, Herr. Und ich möchte dich bitten, leg du uns auch jeden Tag ganz neu die Sehnsucht wieder ins Herz, Herr, dir nachzujagen, uns der Hoffnung auch bewusst zu sein, Herr. Und ja, dass wir es niemals geringschätzt, Herr, was du für uns getan hast und vor allem, was du für uns bereithältst in Herrlichkeit, in der Ewigkeit bei dir, Herr. Amen.